Hallo zusammen, herzlich willkommen. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Ich habe heute die Freude, hier in einem wunderschönen Coworking Space zu sein und mit dem Mitgründer von Calirius zu diskutieren. Ebi, danke, dass ich bei dir sein darf und es ist mir eine Riesenfreude und Ehre.
Absolut, vielen Dank und danke, dass ich mit dir heute sprechen kann und wir uns austauschen können.
Lass uns doch gleich mal beginnen. Calirius, der Name, schon etwas merkwürdig, oder?
Ja. Da sagen viele, wir wollten bei der Gründung vermeiden, dass wir irgendwas mit Green oder Tech oder Sustainability irgendwie was machen, denn das war sehr breit schon belegt. Ja.
Ja.
Und dann sind wir auf Calirius gekommen und der Calirius an sich kommt aus dem Keltischen. Mhm. Damals bei der Besetzung der Römer in Britannien war das der keltische Gott für Wald. Und okay. Da wir mit Wald sehr viel zu tun haben, haben wir Calirius als Name uns ausgedacht, was heißt ausgedacht, gewählt, um diese ganzen anderen Zusammensetzungen mit Green und Tech und Sustainability zu vermeiden.
Du hast schon gesagt, es hat mit Wald zu tun.
Ja.
Ich gehe jetzt davon mal aus, auch mit CO2-Reduktion.
Genau, das ist das, was wir machen und was wir aufgebaut haben die letzten 2 Jahre. Wir helfen Unternehmen bei ihrer Dekarbonisationsstrategie. Und zwar, wenn du so willst, auf der letzten Meile, wenn es darum geht, nach Vermeidung und Reduktion die residuale, nicht vermeidbare CO2-Emission zu neutralisieren. Und so auf dem Weg zu Net Zero den Unternehmen eine Lösung zu bieten, wo sie mit Vertrauen und Anerkennung tatsächlich auch ihrer Klimaverantwortung gerecht werden.
Vielleicht stellt das Net Zero kurz erklärt, CO2, was steckt dahinter,
ja,
wenn eine Firma da investieren möchte,
genau.
Ganz einfach.
Ist ganz einfach gesagt, jedes produzierende Gewerbe oder Unternehmen verursacht CO2-Emissionen.
Mhm.
Ob es innerhalb der Wertschöpfungskette ist, aber auch außerhalb der Wertschöpfungskette. Das heißt, ich produziere ein Produkt, eine Waschmaschine, diese Produktion hat eine CO2-Emission, aber auch was ich eingekauft habe für dieses Produkt hat eine CO2-Emission und wie es im Lebenszyklus dann gebraucht wird, hat auch eine CO2-Emission. Mhm. Diese gesamte CO2-Emission zu reduzieren auf einem Level, wo man sagt, wir sind CO2 Net Zero, heißt, dass ich durch Vermeidung und Reduktion, aber dann auch durch Neutralisation keinen CO2-Footprint mehr habe in dieser gesamten Kette. Das nennt sich dann Scope 1, 2 und dann 3. Mhm. Die meisten CO2-Emissionen entstehen in Scope 3. Das heißt, Unternehmen können in ihrer eigenen Produktion sehr schnell CO2 reduzieren und vermeiden, indem man auf grüne Energie umstellt, indem man Filter einbaut, indem man Glühlampen mit LED austauscht und. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten im Prozess. Aber in der letzten Instanz, im Scope 3, da ist wahrscheinlich zwischen 70% und 90% der CO2-Emissionen für viele Unternehmen. Da versuchen wir bei der Neutralisation zu helfen.
Okay. Wie schafft ihr da Anreize, dass auch so Firmen sagen, die wollen jetzt CO2 einsparen?
Ja, die Anreize kommen gar nicht über uns, sondern die Anreize kommen zweierlei. Einmal über die Politik und Regulierung, mhm, aber auch aus der Wertschöpfungskette. Ja, mhm. Das heißt, ich nenne mal einen Autobauer, der ein Auto baut, der sagt seinem Zulieferer, ich möchte ein Net-Zero-Produkt von dir haben. Der Autozulieferer geht wieder zu dem Schraubendreher und sagt, ich möchte nur Net-Zero-Schrauben haben. Und der Schraubendreher muss dann schauen, wie er dieses Produkt CO2-neutral stellt. Wobei CO2-Neutralität soll man in dem Sinne nicht sagen, sondern halt Net-Zero. Und durch diese gesamte Wertschöpfungskette kommt dieser Druck rein, wo Unternehmen tatsächlich sagen, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich ein Net-Zero-Produkt habe, damit ich überhaupt in dieser Wertschöpfungskette überlebe. Mhm. Denn wenn ich es nicht hinkriege, wird der Autozulieferer sagen, ich tausche dich aus gegenüber einen, der mir ein Net-Zero-Produkt liefern kann.
Aber das hört sich jetzt alles sehr komplex an, sehr vielschichtig.
Ist es auch.
Aber wo Könnte jetzt da auch die Politik noch mehr Druck aufbauen? Oder aus deiner Sicht wird da genug auch, habt ihr da genug Support aus der Politik, um das anzutreiben?
Ich glaube, die Politik tut sich schwer, das Richtige zu tun, vor allem in Europa, wenn es um Incentivierung geht der Unternehmen, das Richtige zu tun. Zurzeit ist es so, dass die Politik das leider so handhabt, dass wir mit sehr viel, auf Neudeutsch würde man sagen, ticking the box Übungen vorankommen. Ja, das heißt, diese gesamte Entschuldigung, Nachhaltigkeitsthematik ist eine sehr bürokratische Aufgabe geworden im Unternehmen, sodass die Unternehmen an sich im wahrsten Sinne des Wortes den Wald nicht mehr vor den Bäumen, den Wald nicht mehr vor den Bäumen sehen. Ja. Und das ist wiederum ein Problem, denn so wird kein Unternehmen tatsächlich ein Nachhaltigkeitsstrategie wirklich ausüben müssen. Die Großen haben das, aber in der Breite fehlt das. Und wenn man in der Breite nur noch Ticking the Box machen muss, dann kommt man nur auf das Minimalistische, was man machen muss. Das heißt, es fehlt dann dieser Anreiz zu sagen, jawohl, ich gehe die Extrameile, ich mache nicht nur das, was ich machen muss, als Minimum, was der Regulierer sagt, sondern ich möchte wirklich Klimaverantwortung übernehmen. Und da tut sich die Politik schwer, die richtigen Anreize zu setzen. Wir sehen das in den USA mit dem IRA, dass da Incentives gesetzt werden und diese auch genutzt werden und da Unternehmen einfach viel bessere Anreize haben als jetzt bei uns in Europa.
Also, wenn ich dir so zuhöre, könnte ich irgendwie gerade meinen, du bist Umweltwissenschaftler, aber der Weg zu deinem Startup, Calirius, war ein bisschen anders.
Das ist in der Tat. Ich bin kein Umweltwissenschaftler. Ich habe eine Bankkarriere hinter mir. Ich komme eher von der Finance-Seite. Wir schimpfen uns ja auch Climate Finance-Unternehmen. Was wir machen wollen, ist ja die Brücke zu schlagen zwischen Climate und Finance. Denn die großen Probleme, die wir da draußen haben, was Klima angeht, ist die private Kapitalallokation tatsächlich in den Klimaschutz. Und dieser Mechanismus funktioniert nicht. Und als ich und wir mit meinen Mitgründern uns das Thema angeschaut haben, haben wir sehr schnell gemerkt, dass dieser Markt einfach nicht funktioniert. Wir sind Marktleute. Ja, wir haben Kapitalmarkt gemacht über 22 Jahre und entsprechend wollen wir unsere Expertise und unsere Professionalität in einem hochregulierten Umfeld gearbeitet zu haben, in diesen neuen Markt, der sich gerade entwickelt, einbringen. Unser Team besteht aus ehemaligen Bankern auf der einen Seite. Wir haben aber auch sehr viele Data Science und Tech-Leute. Und dann haben wir natürlich unsere Umweltwissenschaftler und Wirtschaftsgeografen oder Waldingenieure oder Forstingenieure, die uns bei dieser Thematik helfen. Nur einseitig sich zu fokussieren, würde das Ganze nicht gerecht werden, dem nicht gerecht werden, denn man muss was entwickeln als Lösung, was ein Unternehmen tatsächlich auch kauft und wo wir Probleme der Unternehmungen tatsächlich rausnehmen. Und da dieses gesamte Ökosystem holistisch zu sehen, das war die Idee, dass wir sagen, über 22 Jahre Kapitalmarkt gemacht, jetzt bringen wir unsere Expertise vom Markt in diesen neuen Markt rein und versuchen so, diesen Markt, nämlich den freiwilligen CO2-Markt, zu verbessern.
Aber jetzt musst du mir das schon erläutern, 22 Jahre am Kapitalmarkt, du sagst das so bescheiden, sehr erfolgreich eine Bank aufgebaut, geführt. Warum dann dieser Switch zur Nachhaltigkeit?
Ja, es ist eine sehr gute Frage, die ich mir manchmal selber stelle, weil als Unternehmer bist du ja oft in Deutschland, sagt man ja, selbstständig und selbst und ständig ist tatsächlich genau das, was es ist. Ja. Und man hat seine Höhen und Tiefen und oft überlege ich mir, warum hast du das gemacht überhaupt? Für mich war das der natürliche Zeitpunkt, als wir unsere Bank Mein First verkauft haben, zu sagen, wenn du jetzt was Neues machen willst, dann ist das jetzt der Zeitpunkt. Denn ich hatte mit Freunden und Partnern eine Bank aufgebaut. Wir haben sie verkauft. Ich hatte sie in neue Hände gegeben. Und der Zeitpunkt hat einfach gepasst. Auch vom Alter her, in 5, 6 Jahren hätte ich es nicht mehr gemacht, sicherlich. Aber ich wollte mir im Alter nicht vorwerfen lassen, beziehungsweise nicht bedauern, dass ich mal was anderes gemacht hätte, außer 22 Jahre im Banking. Das ist das eine. Und das andere, ich habe 3 Kinder und ich wollte auch in Sachen Nachhaltigkeit meine Expertise reinbringen, ohne groß ideologisch unterwegs zu sein, nämlich tatsächlich als Fachmann, was Markt angeht und wie man einen Markt aufbaut. Und das war der Entschluss zu sagen, das könnte man noch super kombinieren. Es gibt ein Phrase auf Englisch, das ist Sustainable Finance oder Climate Finance, wie ich vorhin gesagt habe. Und da braucht es Finance-Expertise, da braucht es Marktexpertise. Und das war für mich ein super Grund zu sagen, ich kombiniere beides. Ja. Nochmal, ich komme nicht aus der Ideologie, ich komme aus der Marktseite, ich komme von der Kundenseite, von der Unternehmensseite oder institutionellen Seite und will so diesen Teil des Marktes besetzen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, Finanzen und Nachhaltigkeit zu kombinieren.
Ja, da frage ich mich natürlich, geht das auch wirklich? Oder geht das eine ohne das andere nicht? Also muss man die Natur als Asset aufbauen?
Ja,
Oder?
super Punkt, Sven, ne? Also muss man sagen, unsere Maxime ist, und das ist auch unsere Tagline, hast du gerade gesagt, wo Natur zur Anlageklasse wird. Wenn ich mir den Markt anschaue, und wir sind jetzt 2 Jahre da dran, mit sehr viel auch Frust, muss man natürlich sagen, dadurch, dass der Markt sehr komplex ist. Wir glauben, dass mit Ideologie und Philanthropie Klimaschutz nirgendwo hingeht. Das heißt, in der gesamten Wertschöpfungskette und im gesamten Ökosystem muss es Incentives geben und es muss Professionalität rein, sodass der Markt funktioniert. Das ist so das Thema, wo wir jetzt zu Hause sind und sagen, es ist nicht alles perfekt. Da ist auch sehr, sehr viel Falsches passiert. Nur es geht darum, die richtigen Lösungen zu finden für Unternehmen und so Reputationsrisiken und Greenwashing-Risiken zu minimieren. Ja, sodass es Unternehmen tatsächlich sich trauen, Kapital in Klimaschutz zu investieren. Und wenn Kapital reinkommt, dann hast du ein sogenanntes Flywheel-Effekt, denn du bekommst mehr Qualität in den Markt. Der Projektentwickler, ob es ein Landwirt ist mit regenerativer Landwirtschaft oder ein Waldbesitzer, der seinen Wald aufforsten will, der bekommt Geld für irgendwas, wo er CO2 sequestrieren kann, also CO2-Senkleistung. Die Projekte werden financially viable, sage ich immer. Dadurch bekommst du mehr Nachfrage. Durch die Nachfrage steigen die Preise, ja, sodass daraus ein Zirkel wird, wo jeder eine Win-Win-Situation erreichen kann. Vom Projektentwickler bis zum Unternehmen. Und das ist das, wo wir dran sind und wo wir darauf hinarbeiten, denn so weit sind wir noch leider nicht.
Warum sind wir nicht so weit? Ist es, weil nicht jeder eine Win-Win-Situation möchte? Es wird immer schwieriger miteinander, füreinander. Wie nimmst du das in deinem Alltag wahr?
Ja, wie du selber weißt, mit Frau und Kindern, das Leben ist immer ein Kompromiss. Und auf der einen Seite ist die Gesellschaft immer weniger kompromissbereit. Und wenn man das Ganze wirklich runterbricht auf das Individuum, habe ich das Gefühl, dass sehr viele natürlich Nachhaltigkeit wollen, dass sehr viele sagen, ich brauche dieses Comfort-Gefühl von Nachhaltigkeit, aber wenn es mich tangiert, bitte nicht. Oder wenn es mein Portemonnaie tangiert, bitte nicht. Und da ist eigentlich Kern des Problems, denn wenn der Konsument, und im Endeffekt sind wir alle Konsumenten,
genau.
Es gibt ja zwei Wege, um auch CO2 anders zu senken und jetzt nicht mit Projekten, sondern das eine ist sehr extrem. Man sagt, man muss seinen Konsum massiv reduzieren. Das wiederum löst bei sehr, sehr vielen Ängste aus, ja, weil man das Gefühl hat, man assoziiert das mit Wohlstandsverlust. Ja. Und entsprechend ist es ein sehr radikaler Schritt. Oder man sagt, wir fangen wirklich an, peu à peu zu reduzieren, was man machen kann. Und das sind wirklich banale Sachen. Ob man jetzt ein Elektroauto mag oder nicht, ob man lokale Produkte kauft von lokalen Landwirten oder nicht, ob man anstelle von 50 Mal im Jahr zu fliegen, 10 Mal fliegt. Das sind die Themen, die man angehen muss. Und das geht nach oben weiter. Ja. Im Unternehmen muss es natürlich Anreize geben. Wenn ein Manager keinen Anreiz hat und auch langfristig in seinen Performance- und KPI-Betrachtungen keinen Anreiz hat, irgendwie CO2 zu senken, wird das nicht machen. Ja. Und Gott sei Dank haben wir sehr, sehr viele Unternehmen, und es wächst Gott sei Dank auch ganz schön, die sagen, ja, wir wollen Klimaverantwortung übernehmen und wir wollen uns ein Net-Zero-Target setzen, aber das ist noch nicht breit. Ne? Das sind sehr viele börsennotierte Unternehmen. Und da nochmal, es gibt die Extrameile gehen, aber es gibt auch die sagen, ich mache nur das Minimum, was ich machen muss, um regulatorisch nicht angreifbar zu sein. Und diese gesamte Kette neu aufzubauen und, weißt du, es ist Mindset-Change. Ja, es ist nicht, dass man sagt, okay, du kriegst das aufgedrückt, sondern es braucht Mindset-Change in der Gesellschaft. Und ich glaube, der wird immer mehr kommen, wenn wir merken, dass Klimaschutz uns selbst tatsächlich betrifft.
Ja.
Wenn Klimaerwärmung ein afrikanisches Problem oder ein südasiatisches oder südamerikanisches Problem ist, ist es weit weg.
Ja.
Ja? Aber wenn das uns hier betrifft, Stichwort Flut in Deutschland, Stichwort Dürre in Großbritannien, wer hätte das gedacht?
Mhm.
Du und ich sind so groß geworden, mit Großbritannien hat man immer assoziiert Regen. Ja?
Genau.
Schau dir unsere Berge an, hier vor der Tür, du siehst, was dieses Jahr los war. Ich habe letztens in der NZZ gelesen, dass Skigebiete unter 1500 Meter Probleme kriegen werden.
Ja.
So, wenn das anfängt, vor unserer Haustür zu sein, dann kommt, glaube ich, auch the sense of urgency und Mindset Change. Aber da sind wir noch lange nicht, leider, gesellschaftlich.
Du hast vorher noch erwähnt, Greenwashing.
Ja.
Bitte. Ich habe das schon x-mal gehört. Erklär mir das mal ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, wir alle haben das schon gehört. Aber was ist Greenwashing?
Naja, Greenwashing, der Name oder das Wort, da ist einmal Green und einmal Washing ja drin. Du versuchst, dich grün zu waschen als Unternehmen. Ja? Du produzierst und sagst, ich produziere und produziere weiter, will aber nichts ändern und kaufe mir einfach Neutralisation. Ja? Das ist das sogenannte Ablasshandel. Das haben wir jetzt die letzten 18 Monate sehr viel in der Presse gelesen. Und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel in der EU, jetzt auch in der zweiten Lesung im Parlament, das Wort Klimaneutralität oder klimaneutral auch nicht mehr verwendet werden darf. Einer der größten Unternehmen, die das direkt umgestellt hat, ist tatsächlich Nestlé, weil es gibt in dem Sinne keine Klimaneutralität. Und wenn ich hergehe und sage, ich produziere was und kaufe mir Neutralisation irgendwelcher Art, und Neutralisation ist ein sehr breiter Begriff, denn du kannst neutralisieren mit einem Windpark oder ein Solarpark, ja,
okay.
Oder du kannst neutralisieren mit einem Aufforstungsprojekt im Graubündner Wald. So, und der Claim zu sagen, was habe ich eigentlich getan, das ist das Wichtige und das ist sehr, sehr vielen auf die Füße gefallen, denn wenn ich als Einzelhändler Milch in ein Regal stelle und auf dieser Milchpackung steht, ist klimaneutral, kommt erstmal darauf an, wie habe ich das klimaneutral gestellt. Letztes Jahr hatten wir oder vorletztes Jahr hatten wir in Deutschland den Fall, das wurden mit Projekten gemacht, Monokulturen, Eukalyptus-Monokulturen in Uruguay zum Beispiel oder Kochöfen in Afrika, wo einfach die CO2-Senkleistung sehr fragwürdig war. So, da muss man sich fragen, warum hat man das gemacht? War man falsch beraten oder wusste man es genau, aber hat das gemacht, weil es billig war? So, dann kommt es ja auch darauf an, und da habe ich ja letztens als gerade von mit dir gesprochen. Das Individuum kommt ja dann hinzu. Und ich habe jetzt diese Milchpackung, ja, ich verkaufe sie. Was passiert eigentlich beim Verkauf? Ja, das heißt, dieser Lifecycle, Thema Waschmaschine, was ich gesagt habe, du kaufst die Waschmaschine, du lässt sie laufen. So, jetzt kommt es drauf an, gehst du zu Fuß in den Supermarkt, gehst du mit dem Auto, mit deinem E-Auto, mit dem Zug, was auch immer. Das weiß doch der Produzent nicht, ja.
Klar.
So, das heißt, Klimaneutralität ist einfach das falsche Wort. Und wir haben das nie benutzt, haben das von Anfang an gesagt, dass es falsch ist, sich klimaneutral, zu schimpfen. Es geht darum, Klimaverantwortung zu übernehmen. Nicht zu sagen, ich habe jetzt 10.000 Tonnen, CO2-Emissionen gehabt und ich kaufe jetzt 10.000 Tonnen und dann bin ich fein raus und habe mich reingewaschen. Ja? Es geht darum zu sagen, ich möchte Klimaverantwortung übernehmen und möchte neutralisieren, aber ich werde nicht darauf schreiben, klimaneutral. Und das ist auch Gott sei Dank das, was wir vom Trend her sehen. Da ist ein Umdenken auch bei Unternehmen tatsächlich passiert, denn dieses taktische, kurzfristige geht weg, dass ich sage, ich muss unbedingt kompensieren. Es geht eher, und da gibt es einen Fachbegriff, Financial Contribution, es geht darum, Geld zu allokieren, um da draußen was Gutes zu machen, ohne den Claim zu sagen, ich bin klimaneutral. Und wie gesagt, den Claim, den kannst du eh vergessen, weil er verboten wurde oder verboten wird.
Ja, vor 3 Jahren haben irgendwie alle von der Klimaneutralität und von Sustainable, eben Nachhaltigkeit geredet. Ist das immer noch so ein brennendes Thema? Weil du sagst, als Startup, es ist nicht immer einfach momentan.
Ja,
Ist das immer noch Priority First?
leider nein, muss man fairerweise sagen. Allerdings auch teilweise verständlich. Wir haben, der deutsche Kanzler hat vor 2 Jahren gesagt, Zeitenwende. Wir haben natürlich eine ganz andere makro- und geopolitische Situation. Nachhaltigkeit war vor 3, 4 Jahren, als wir uns Gedanken gemacht haben, also ich mir Gedanken gemacht habe mit meinen Partnern, wollen wir in die Nachhaltigkeit rein. Ein Grund, warum wir uns das angeschaut haben, war, dass unsere Kunden damals, unsere Unternehmenskunden in der Bank, wenn du mit denen gesprochen hast, informell beim Glas Wein oder Bierchen, immer gesagt haben, Sustainability steht ganz weit oben. Ja. Da gab es natürlich auch, wenn du so willst, Stakeholder-Druck. Wir hatten Paris-Abkommen, Fridays for Future, diese ganze Klimathematik kam auf einmal hoch. Durch den Krieg, hohe Zinsen, völlig unsichere geopolitische Lage ist das Thema massiv depriorisiert worden. Ja, denn die Unternehmen haben einfach andere Themen auf dem Tisch. Und nochmal, wenn ich meinen Investmentbanking-Hut nochmal aufsetze, kann ich das sogar verstehen, denn Energie in weiten Teilen Europas ist ein Thema Refinanzierung, Restrukturierung, Digitalisierung, Fachkräftemangel, eventuelle Rezession. Also die Themenlatte ist so lang, dass Sustainability tatsächlich nach hinten gerutscht ist. Nicht nur, dass es mit Makro- und Geopolitik zu tun hätte, sondern auch vom Stakeholder-Druck. Ja, die Politik hat Druck rausgenommen, die eigenen Mitarbeiter haben Druck rausgenommen, die Investoren haben Druck rausgenommen, weil sie merken, es gibt genug andere Sachen und andere Themen, die die Unternehmen zurzeit angehen müssen. Und entsprechend, ja, das Thema leider bei einigen und bei vielen nach hinten gerutscht ist. Es gibt immer noch Best-Practice-Unternehmen, die wir sehen, die sich dem Thema annehmen und auch langfristig nach vorne gehen. Aber ich sage immer den Unternehmen, Zinsen kommen zurück. Kriege hoffentlich hören irgendwann mal auf. Rezessionen kommen und gehen. Aber dieses Thema, Nachhaltigkeit, und Nachhaltigkeit ist ja ein sehr breiter Begriff, aber lass uns mal bei der Dekarbonisierung bleiben. Dieses Thema wird uns über Jahrzehnte begleiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn es jetzt zurzeit nicht ganz oben steht, es wird wieder oben stehen.
Also braucht Nachhaltigkeit einfach eindeutig Zeit
Absolut.
und ist
Absolut.
kein Short-Term.
Nein. Und nochmal, weißt du, ich habe es ja gerade gesagt, es braucht ein Mindset-Change. Ja? Ich merke es bei uns auch zu Hause, es hat lange gebraucht, um Sachen umzustellen. Ja? Und das sind kleine Sachen. Ja? Und ich kann auch nicht Leute mehr hören, die sagen, naja, die EU ist nur für 4-5% der Emissionen zuständig und wir müssen doch in China und in Indien und USA ansetzen. Alles recht, alles recht. Nur wenn das jeder denkt, also mach du mal, ich muss jetzt nicht machen, dann kommen wir halt nirgendwo hin. Ja, und uns geht es darum, auch die Unternehmen zu sensibilisieren, zu sagen, passt auf, wir finden es super. Vermeidung und Reduktion, richtig und wichtig, müssen wir machen. Aber lass uns doch tatsächlich die Atmosphäre dekarbonisieren. Darum geht es. Ja? Wir müssen jetzt anfangen, die Atmosphäre zu dekarbonisieren. Die letzten Daten sagen uns, Februar war jetzt 1,77 Grad drüber. Wir haben ein 1,5 Grad Ziel. Das ist jetzt, vielleicht ist es ein Ausreißer. Das weiß man nicht. Gerade hat der Chef der UNO-Klimaorganisation gesagt, wir brauchen noch mehr wissenschaftliche Daten dafür. Und da bin ich voll d'accord. Trotzdem haben wir jetzt 9 Monate Rekordtemperaturen gesehen, hintereinander. Ja, die Ozeane, die wärmen sich auf. Und nochmal, ich bin kein Ideologe, ich bin kein Umweltwissenschaftler, aber ich kann die Zeitung lesen und ich kann Fakten von Fake News unterscheiden. Und die Fakten sind ganz klar, die Zahlen sind ganz klar. Und jetzt geht es darum zu sagen, will ich da was tun im Klein-Klein und im Groß-Groß mit unserer Lösung, um eine bessere Welt für unsere nächste Generation zu haben und danach die Generation? Oder sage ich bin in 50 Jahren nicht mehr da, sollen sich andere drum kümmern. Und ich glaube, das ist das so ein bisschen. Ja, da muss sich jeder an die eigene Nase packen und sagen, was möchte ich? Und das sage ich ganz wertefrei, weil es gibt Leute, die sagen, es, ja, die Dinosaurier sind auch gestorben irgendwann und wir hatten mal die Eiszeit und die Ozeane waren immer schon warm. Ja, nur damals gab es uns nicht, jetzt gibt es uns. Und wir haben Kinder und eine bessere Welt zu hinterlassen für unsere Kinder. Ich glaube, das sollte das größte Gut sein. Und das ist ja auf allen Ebenen, ob es gesundheitlich ist, gesellschaftlich ist. Und da muss man, glaube ich, umdenken.
Lieber, du hast gerade vorhin das Stichwort Krieg erwähnt. Da gibt es ja doch auch ein bisschen Background zu deiner Person. Du bist ja geflüchtet aus dem Iran, bist dann ins Sauerland
Genau.
und dann in Deutschland eigentlich aufgewachsen.
Genau.
Inwiefern spielt das aber auch eine Rolle, deinem Werdegang?
Ja, interessante Frage. Schau, ich lass mich mal hinten anfangen. Ich war am 23. Februar mit meinem, also 2022, waren wir in Lenzerheide Skifahren. Und am 24. sind wir aufgewacht, also ich bin aufgewacht, habe ein bisschen rumgescrollt und habe gesehen, dass Putin in Ukraine eingefallen ist. Und als der Max hier aufgewacht ist, habe ich ihm gesagt, du stell dir vor, der Putin ist tatsächlich in die Ukraine einmarschiert. Und dann hat Maxi was gesagt, was ich nie vergessen werde, hat gesagt, Mensch, Papa, jetzt haben wir gerade Corona hinter uns und jetzt haben wir einen Krieg. Ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Und als ich damals Mitte der 80er nach Deutschland gekommen bin, wo wir Krieg live erlebt haben, wo wir in Schutzbunker gegangen sind, weil über uns die Bomben geflogen sind. Und als ich in Deutschland war, und groß geworden bin und auch das gemacht habe, was ich gemacht habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich meinen Kindern irgendwann mal Krieg erklären muss vor unserer Haustür. Kriege gab es und wird es immer geben, überall, aber dass wir das so nah bei uns in Europa haben, hätte ich nicht gedacht. Natürlich damals mit Jugoslawienkrieg, da war ich selber noch Kind oder Jugendlich, das haben wir sicherlich mitbekommen, aber konnte mir nicht vorstellen, dass ich meinen Kindern das je erklären muss. Und jetzt sind wir soweit. Und es ist traurig. Es ist wirklich traurig, denn ich glaube, das kann nur einer oder das können nur Personen wirklich empfinden, wenn sie Krieg erlebt haben. Und ich habe es erlebt. Sicherlich prägt mich natürlich auch. Wir sind geflüchtet, meine Familie ist auseinandergerissen worden. Und nicht nur meine. Ja? Also Kriege sind immer ein traumatisches Erlebnis, weil die ganze Familieneinheit von der kleinen Familie bis zur Großfamilie, die geht auseinander. Und das sehen wir jetzt natürlich dann auch im Mittleren Osten. In Syrien haben wir es gesehen, in Afghanistan haben wir es gesehen, damals im Iran haben wir es gesehen. Und wir werden es immer wieder sehen. Und man kann das in negative Energie ummünzen und sagen, oh, alles schlecht und ich bin jetzt davon so bewegt, dass ich mein Leben nicht mehr in den Griff bekomme. Ich habe die andere Alternative gewählt und habe das versucht, in positive Energie umzumünzen und sagen, okay, das ist passiert, jetzt sieh zu, dass du hier vorankommst und dass du was machst, in einer Gesellschaft, wo das eventuell hoffentlich nicht mehr passiert. Und so, das war auch natürlich für mich dann Anreiz, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Ja? Mhm. Als Ausländer, damals der einzige Ausländer in der Schule, im Sauerland, hast Sauerland erwähnt, sehr konservativ, ja. Katholisch, da muss man erstmal durch. Ne? Und wenn ich mir zurzeit diese ganze Debatte mir anschaue mit Vogue sein und so weiter, dann denke ich, was ich alles damals geschluckt habe, aber das tat mir nicht weh, gar nicht, im Gegenteil, es hat mich geprägt und es war teilweise auch positiv. Natürlich wurde ich auch Schwatter genannt, natürlich, guck mal, da kommt wieder der Ausländer und sagt, aber war nie so, dass ich gedacht habe, oh, das berührt mich negativ, sondern es gibt immer nochmal zwei Wege. Du kannst negative Energie daraus ziehen oder positive. Mhm. Und ich habe immer versucht, aus allen Situationen die positive Energie zu sehen und ich glaube, das hat mir nicht geschadet. Ja. Aber was mich ja auch so interessiert,
ja, gerne,
jetzt musst du mir nochmal erklären, du bist ja Koch.
Genau, ja.
Drei Sterne, super Restaurant. Wie kam das jetzt zu dieser Kooperation, was du da machst und was treibt dich da?
Ganz ehrlich, eben um voranzukommen, muss man die Komfortzone verlassen.
Ja.
Ich bin da immer wieder bereit, neue Dinge auszuprobieren und habe da aber natürlich mit der LLB eine super tolle Partnerschaft und ich habe auch noch im Restaurant den grünen Stern für die Nachhaltigkeit und LLB setzt sich auch dafür ein und da haben wir gesagt, hey, wir haben uns irgendwie da ausgetauscht, getroffen, das hat gematcht und haben wir gesagt, wir müssen da eine Plattform schaffen, um die Nachhaltigkeit zu präsentieren, zu diskutieren, aber auch da wieder ohne zu dogmatisch zu sein, das in einen normalen Alltag reinzubringen. Und da fand ich einfach die Herausforderung toll, mal den Spieß umzudrehen. Normal werde ich viel gefragt ja. Und jetzt darf ich mal Leute fragen und sehr viele Persönlichkeiten natürlich kennenlernen.
Ja.
Und das ist für mich natürlich eine Riesenchance, Leute kennenzulernen, sich auszutauschen, Neues zu lernen und ja, offen zu bleiben.
Sehr gut.
Ganz wichtig.
Finde ich gut.
Lieber Ebi, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für das offene Gespräch. Es war mir eine Riesenfreude.
Gleichfalls, vielen
und,
Dank.
Und deine Passion zu spüren für die Nachhaltigkeit, unglaublich. Vielen Dank, ihr zu Hause. Ich war's wieder, euer Sven auf dem grünen Stuhl und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, super.
Vielen Dank,
hat mich gefreut.
Vielen Dank.
Auch.